Vor ein paar Jahren habe ich öfter mal gedacht, was wäre das doch schön, wenn ich ein Knöpfchen hätte, wo ich drauf drücken kann und dann würde ich gewinnen. Quasi so ein I-Win-Knopf. Das Schöne ist, vor 2,5 Jahren habe ich ein Geschenk bekommen. Er klebt auf meinem Doktorhut, meine Kollegen haben ihn draufgeklebt, aber leider funktioniert er nicht. Was wäre das doch schön, wenn es solche Knöpfe geben würde, oder? Im Alten Testament gibt es einen Mann, der genau danach gesucht hat. Nach diesem Knopf, wo er draufdrücken kann, um zu gewinnen. Und das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen, mit der Frage, wie können wir eigentlich in unserem Leben eine unvergleichbare Lösung bekommen für die Probleme und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und damit möchte ich an die letzten Predigten anknüpfen, weil wir empfinden in der Leitung gerade so ein bisschen, dass in der Sommerzeit Gott uns wie in etwas Neues hineinführen möchte. Da ist eine Vorbereitungszeit, die wir wahrnehmen oder dass Gott uns Werkzeuge mit an die Hand geben möchte, wo wir ja einen Schritt weiterkommen können, Durchbrüche erleben können, vorankommen. Und heute geht es um die unvergleichbare Lösung für unsere Probleme. Als Einzelne wie auch als Gemeinde sind wir immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Wir sind konfrontiert mit allem Möglichen und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die meisten von euch kennen sicherlich die Geschichte von David und Goliath. Ist im Kindergottesdienst, ich habe es sogar in der Grundschule im Religionsunterricht gehabt. Ich kenne die, würde ich mal behaupten, ziemlich gut. Und in der Kürze zusammengefasst, in einem Satz, geht die Geschichte ungefähr so. Ein Hirte im Teenageralter besiegt mit einem einzigen Kieselstein einen knapp doppelt so großen Krieger in einer 100 Kilo Ritterrüstung. Das ist die Geschichte. Amen. Aber was macht diese Geschichte so besonders? Warum können wir heute davon lernen, wie wir eine unvergleichbare Lösung bekommen können für uns? Wie wir mit Herausforderungen umgehen können? Und ich möchte durch die Geschichte so Stück für Stück mal durchgehen und ein paar Entdeckungen euch mitgeben, die ich gemacht habe, als ich das gelesen habe. Die Geschichte steht im 1. Samuel, Kapitel 17. Genau. Die Philister zogen ihre Truppen zum Kampf zusammen. Sie versammelten sich bei Socho, das zu Juda gehört, und schlugen zwischen Socho und Aseka in Ephes-Damim ihr Lager auf. Auch Saul und die Männer Israels sammelten sich. Sie schlugen ihr Lager im Terebintental auf und traten zum Kampf gegen die Philister an. Die Philister standen an dem Berg auf der einen Seite, die Israeliten standen auf der anderen Seite, und zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer namens Goliath aus Gath hervor. Er war 6 Ellen und eine Spanne groß. Ich stelle das mal kurz dar. Ne? Also stellt euch vor, ich bin jetzt Goliath. Ich hoffe, die Kiste hält mich. So könnte ich Goliath in den Mund gucken. Also der Mann war gigantisch, der war knapp 3 Meter groß. Auf seinem Kopf hatte er einen Helm aus Bronze und er trug einen Schuppenpanzer aus Bronze, der ca. 57 Kilo wog. Er hatte bronzene Schienen an den Beinen und zwischen seinen Schultern hing ein Sichelschwert aus Bronze. Der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, also so ca. 10 cm Durchmesser. Und die eiserne Speerspitze wog ungefähr 6,8 Kilo. Sein Schildträger ging vor ihm her. Goliath trat vor und rief zu den Reihen der Israeliten herüber. »Warum seid ihr ausgezogen und habt euch zum Kampf aufgestellt?« Bin ich nicht ein Philister und seid ihr nicht die Knechte Sauls? Wählt euch doch einen Mann aus, er soll zu mir herunterkommen. Wenn er mich im Kampf erschlagen kann, wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Die eine Armee steht auf der einen Bergseite, die andere Armee auf der anderen Seite. Und damit ist es eine Pattsituation, weil diejenigen, die zuerst ins Tal runtergehen zum Angreifen, sind quasi der anderen Partei völlig ausgeliefert, weil natürlich die andere Partei dann von oben kämpfen kann. Früher hat man solche Pattsituationen relativ üblicherweise damit geregelt, dass man gesagt hat, okay, wir bieten es an, dass wir mit einer Person gegen eine Person kämpfen, Mann gegen Mann. Und dass, wie dieser einzelne Kampf entschieden wird, das soll das Resultat sein, wie die ganzen Armeen quasi die Situation für sich klären. Also quasi zwei Personen kämpfen stellvertretend für zwei Parteien. Und damit, das wäre eigentlich eine gute Situation, weil damit ist ein Riesenblutbad vermieden worden. Und genau das bieten die Philister den Israeliten an. Hey, lasst uns doch das Blutbad vermeiden, keiner von uns will irgendwie hier sterben, lasst uns einen Mann gegen einen Mann kämpfen lassen und das soll entscheiden, wie der Kampf ausgeht. Klingt doch irgendwie gar nicht so schlecht erstmal. Faires Angebot, relativ üblich. Das Problem war ja nur, dass da so ein 3-Meter-Mann stand. Und Saul hat verzweifelt das I-Win-Knöpfchen gesucht. Wo ist der Knopf, auf den ich drücken kann? Wen kann ich schicken, dass er diesem Goliath gegenübertreten kann, um überhaupt ein kleines bisschen von einer hauchdünnen Chance zu haben? In Vers 10 lesen wir dann weiter. Und der Philister sagte weiter, heute habe ich die Reihen Israels verhöhnt. Schickt doch einen Mann, damit wir gegeneinander kämpfen können. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Also zu Recht, ne? David brach früh am Morgen von zu Hause auf, überließ die Herde einem Wächter, lud die Sachen auf und ging, wie es ihm sein Vater befohlen hatte. Als er zu der Wagenburg kam, rückte das Heer gerade in Schlachtordnung aus und ließ den Kampfruf erschallen. Israel und die Philister stellten sich Reihe gegen Reihe zum Kampf auf. David legte das Gepäck ab, überließ es dem Wächter des Trosses und lief zur Schlachtreihe. Er ging zu seinen Brüdern und fragte, wie es ihnen gehe. Das ist schon ein mutiger Kerl, oder? So, hey, Jungs, wie geht es? Während er noch mit ihnen redete, trat gerade aus den Reihen der Philister ihr Vorkämpfer, der Philister namens Goliath aus Gath, hervor. Er rief die gewohnten Worte und David hörte es. Als alle Israeliten den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Sie sagten, habt ihr gesehen, wie dieser Mann daherkommt? Er kommt doch nur, um Israel zu verhöhnen. Wer ihn erschlägt, den wird der König reich machen. Er wird ihm seine Tochter geben und seine Familie wird er von allen Steuern in Israel befreien. David fragte die Männer, die bei ihm standen, was wird man für den Mann tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wegnimmt? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Ich lasse ein paar Verse aus. Als bekannt wurde, was David gesagt hatte, berichtete man davon auch in Sauls Umgebung. Und Saul ließ ihn holen. David sagte zu Saul, niemand soll wegen des Philisters den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Der war so groß. Saul erwiderte ihm, du kannst nicht zu diesem Philister hingehen, um mit ihm zu kämpfen. Du bist zu jung. Er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend. David sagte zu Saul, dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Das nenne ich mal Bewerbungsgespräch. Lass uns nochmal kurz die Situation klären. Wer auch immer gegen Goliath kämpft, entscheidet für das ganze Volk Israel. Und es war Sauls Verantwortung, zu entscheiden und denjenigen auszusuchen, der für das Volk stellvertretend kämpft. Ein paar Kapitel vor dieser Geschichte lesen wir, wie Saul zum König berufen worden ist. Er ist unter anderem berufen worden, weil er einen Kopf größer war als der Rest von Israel. Also wird auch eigentlich klar, wer in diesen Kampf ziehen konnte, oder? Wo ist das I-Win-Knöpfchen? Nur Saul hatte eben Angst, diesen Job zu übernehmen, aber er hatte auch Angst, das jemandem anders aufzudrücken. Und David ist mit seiner Vorstellung aber noch nicht zu Ende. In Vers 36 lesen wir weiter. Dein Knecht hat den Löwen und Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David sagte weiter, der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Gewalt des Philisters retten. Da antwortete Saul David, geh, der Herr sei mit dir. Was für eine Entscheidung. Was für Mut. Ich meine, David war für Saul kein Unbekannter, der war ja schon angestellt am Hof als persönlicher Lobpreiser für Saul. Aber jetzt sagt im Prinzip Saul doch, ich schaffe es selber nicht. Ich lege mein Schicksal in deine Hand. Ich als König lege mein Schicksal in die Hand eines Hirten. Ich möchte an der Stelle mal einen großen Bogen machen ins Neue Testament. Jesus wird öfter als Davids Sohn bezeichnet, als Spross aus dem Hause Davids. Nur so ein Gedanke von mir an der Stelle. Kann es vielleicht sein, dass in der Geschichte von David und Goliath eine Vorschau ist auf Jesus? Der eine, der in der Futterkrippe geboren worden ist, der sein Leben hingegeben hat, der den Sieg errungen hat, stellvertretend für das ganze Volk. Bei diesem Gedanken stelle ich mir vor, wie ich mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen und Bedrohungen konfrontiert bin, wie ich mich oft überlastet fühle, überfordert bin und dann Jesus zu mir kommt und sagt, Philipp, ich mache es. Lasse ich das dann zu? Ist meine Sicht darauf, dass Gott groß genug ist, für meine Probleme zu kämpfen? Habe ich den Mut, das anzunehmen? Bei David und Saul spitzt sich die Lage weiter zu. Vers 38. Und Saul zog David seine Rüstung an. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf den Kopf und legte ihm seinen Panzer an. Und über die Rüstung hängte er ihm sein Schwert um. David versuchte zu gehen, aber er war es nicht gewohnt. Darum sagte er zu Saul, ich kann in diesen Sachen nicht gehen, ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte sie wieder ab. Also, funktioniert nicht. Er nahm seinen Stock, suchte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er bei sich hatte, in den Vorratsbeutel. Die Schleuder in der Hand ging er auf den Philister zu. Saul schickt David als Antwort auf Goliath. Aber David hat nichts Vergleichbares. Saul hatte ja noch probiert, ihm wenigstens eine Rüstung zu geben. Aber das funktionierte nicht. Um nochmal auf diese Parallele zurückzukommen zwischen David und Jesus, dann ist es doch mit Jesus und uns auch manchmal so, oder? Wie oft probieren wir Jesus, unsere Rüstung anzuziehen? Wie oft probieren wir Jesus zu sagen, wie er sich um unsere Probleme zu kümmern hat? Vers 42 lesen wir weiter. Als der Philister aufblickte und David sah, verachtete er ihn, denn er war jung, blond und von schöner Gestalt. Gut, dass die Mädels zu Hause waren, oder? David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres der Philister werde ich noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren geben. Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer Rettung verschafft. Denn es ist ein Krieg des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Saul hatte bis zum Schluss danach gesucht, dieser Bedrohung durch Goliath etwas Vergleichbares entgegenzustellen. Einen Fußsoldaten, jemand, der Mann gegen Goliath kämpfen kann. Das war doch so gewollt, oder? Und David ist dann so völlig anders, so unvergleichbar. Er hat kein Schwert, keine Rüstung und überhaupt noch kein wehrfähiges Alter erreicht. Und nicht mal mit Photoshop hat er die Größe wie Goliath. Und dann bringt er auch noch Gott ins Spiel. David kämpft nicht nur in der Autorität von Saul, wo er gesagt hat, David, geh, sondern er kämpft auch im Auftrag Gottes. Und das passt so gar nicht zu dem, wo Saul ursprünglich nach gesucht hatte. Ich möchte uns auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen. Stellen wir uns doch mal vor, wir wären heute mit unserem Leben an so einem Berghang und im Tal steht so ein Mann wie Goliath. Wir schauen diesen Berghang runter, sehen diesen Riesen vom Mann, der bis unter die Zähne bewaffnet ist, so viel, dass sogar noch ein Begleiter einen Teil dieser Waffen tragen muss. Und dann sehen wir so aus der Entfernung dieses Riesenschild, was der Waffenträger trägt. Und auf dem Schild steht der Name von diesem Krieger. Wie gesagt, es geht um uns heute. Was lesen wir auf dem Schild? Welcher Name von diesem Krieger steht da drauf? Ich glaube, jeder von uns liest da etwas anderes. Für die einen steht da vielleicht Ablehnung drauf. Für die anderen steht auf diesem Schild Mobbing am Arbeitsplatz. Für andere steht da Geldmangel drauf. Veränderungen. Verlust von lieben Menschen. Was sind unsere Herausforderungen? Und was versuche ich diesen Herausforderungen, die in meinem Leben da sind, entgegenzustellen? Suche ich was Vergleichbares? Oder habe ich so diese vage Vorstellung, dass Gott mir etwas Unvergleichbares schenken kann? Damals hat David vor seinem geistlichen Auge gesehen, dass sich Goliath gegen Gott auflehnt und gar nicht die Bedrohung zuerst gegen Israel gerichtet war. Goliath hat die Identität von Israel und die Zugehörigkeit zu Gott in Frage gestellt. Aber für David war Gott der Einzige und der Allmächtige, der mit und durch David kämpfen kann. Wie ist es bei uns heute? Wer ist Gott für uns in unseren Herausforderungen? Lassen wir zu, dass unsere Identität und Zugehörigkeit zu Gott durch unsere Herausforderungen in Frage gestellt werden? Ich lese die Geschichte weiter, ab Vers 48. Als der Philister weiter vorrückte und immer näher an David herankam, lief auch David schnell auf die Schlachtreihe zu, dem Philister entgegen. Als ich das jetzt nochmal gelesen habe, war das völlig neu für mich. Ich dachte immer, ja, David steht da und wartet und dann irgendwann schmeißt er diesen Stein. Der läuft auf den zu. Er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein. Er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Dann lief David hin, trat neben den Philister. Er ergriff sein Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. David hatte zu Saul gesagt, ich mache es. Der allererste Stein trifft dann so genial, dass ich glaube, in dem Moment hat Gott zu David gesagt, nein, ich mache es. Das ist eine geistliche Sicht. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Wucht von dem Stein vergleichbar mit einer Pistole mit einem 45 mm Kaliber. Das war damals eine übliche Waffe in einem Heer, diese Schleuderer zu haben als Schützen, weil die flacher schießen konnten. Bogenschützen haben immer im Bogen geschossen und die Pfeile sind von oben gekommen, konnten mit dem Schild abgewehrt werden. Aber diese Steine, die hatten es in sich. Und für den Kampf gegen Goliath war Davids Waffe besser geeignet. Die war zielführend, aber unvergleichbar. Er war ja nicht mit dem Schwert gegen Schwert angerückt. Vielleicht hat David es auch kommen sehen, dass seine Waffe geeignet war. Wir wissen es nicht. Aber bevor wir das jetzt irgendwie kaputt diskutieren, was da in diesem kurzen Kampf passiert ist, möchte ich einen Gedanken weitergeben. Und zwar, dass ich glaube, dass der Sieg über Goliath nicht in dem Moment passiert ist, wo der Stein geflogen ist, sondern viel früher. Nämlich als David zu den Israeliten gesagt hat, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Der Sieg war das Erkennen, dass sich die Bedrohung nicht gegen das Volk Israel richtet, sondern gegen Gott. Und dass Gott größer ist als das Problem. Diese Erkenntnis, dieser Perspektivenwechsel, den David hatte, hat die Situation verändert. Das hat David den Mut gegeben, dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich mache es. Und der Rest ist dann, glaube ich, einfach nur ein Sichtbarmachen von dem Sieg. Für mich ist die Geschichte von David und Goliath eigentlich die Geschichte von zwei bedrohten Königen. Mit Saul und David sehen wir zwei Personen, die extrem unterschiedlich mit dieser Bedrohung umgehen. Saul verschwindet ja zuerst mal fast im Erdboden. Aber lassen wir das mal außen vor, weil zum Schluss waren ja eigentlich beide irgendwie an der Lösung beteiligt. Aber sie hatten ganz unterschiedliche Herausforderungen. David hatte den Blick, dass eigentlich Gott angegriffen wird und Gott auch entsprechend handeln kann. Seine Herausforderung war es, den Mut zu haben, das auszusprechen und sich dann für Gottes Lösungsweg zur Verfügung zu stellen. Und Saul hat dann zum Schluss gemerkt, ja, David hat irgendwie was von Gott in sich und seine Herausforderung war, das, sein Schicksal und das Schicksal des ganzen Volkes in Davids Hände zu geben, loszulassen, David machen zu lassen. Und zwar auf Gottes Weise, nicht nach der eigenen Vorstellung. Und Gottes Weise bedeutet hier, eine unvergleichbare Lösung zu haben. Eine, mit der man nicht gerechnet hat. Und nicht wie Saul zu versuchen, der Herausforderung etwas Ähnliches entgegenzustellen. Mir geht es so, dass ich diesen Herausforderungen in meinem Leben oft probiere, was Ähnliches entgegenzustellen. Ich bin herausgefordert und versuche, etwas möglichst Gleiches zu finden, was das kompensieren kann, was dagegen hält. Aber hier nicht. Die Geschichte geht ein bisschen weiter. Ich möchte noch einen Teil von dem Schluss vorlesen. Vers 57. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner mit und führte ihn zu Saul. Abner ist einer von den Heerführern von Saul. David hatte den Kopf des Philisters noch in der Hand. Ist ja schon so ein bisschen gruselige Situation, oder? Saul fragte ihn, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isai aus Bethlehem. David, aus welchem Holz bist du geschnitzt? Saul kennt David nicht wieder und das, obwohl er ja schon bei Saul angestellt war. Aber in dem Moment, wo David Goliath besiegt hat, durch die Kraft Gottes, war David für Saul in einem Moment vom anderen vom Kind zum Mann geworden. Von jetzt auf gleich. Und für mich spricht das die Sprache, dass Gottes Helden keine Altersbeschränkung haben. Weder nach unten noch nach oben. Ist egal, wie alt wir sind. Gott kann uns gebrauchen. Aus welchem Holz sind wir geschnitzt?